Sie hören 30 Minuten mit, der Interview-Podcast des Bürgerportals zur Corona-Krise. Wir gehen den wichtigen Themen auf den Grund.
Mein Name ist Holger Grump und ich spreche heute mit Frau Schulte-Mantel, Einrichtungsleitung in der EVK Altenpflege mit den beiden Senioreneinrichtungen Haus an der Jüch und Haus Quirlsberg. Hallo Frau Schulte-Mantel, schön, dass Sie sich Zeit genommen haben.
Hallo Herr Grump.
Wir sprechen heute über die Situation in Ihren Einrichtungen während der Corona-Pandemie. Zuallererst eine aktuelle Frage. In den Medien wurde von Ansteckungen in Senioreneinrichtungen in Berchtesgladbach berichtet. Sind Ihre Einrichtungen auch davon betroffen? Bislang wurde ja nur vom St. Josefshaus und dem CBT-Wohnhaus Peter Landwehr gesprochen.
Ja, also wir sind in der glücklichen Situation, dass bei uns alle Bewohner und alle Mitarbeiter gesund sind. Und wir noch keinen Fall von Corona bei uns in der Einrichtung hatten.
Weder bei den Bewohnern noch bei den Pflegekräften?
Ja, weder noch.
Am 16. April gab es Änderungen in der Corona-Schutzverordnung. Haben sich dadurch auch Änderungen für die stationäre Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen ergeben?
Es haben sich sicherlich Änderungen nicht nur aufgrund dieser Verordnung ergeben, denn seit zwei Wochen oder drei Wochen hat sich das Leben ja hier bei uns grundsätzlich verändert. Ne? Sie nehmen wahrscheinlich Bezug auf die zum Thema des Einzugsmanagements, welche Bewohner bei uns einziehen dürfen und welche nicht. Und das hat sich bei uns geändert dahingehend, dass wir uns einfach Konzepte überlegt haben, wie können Bewohner bei uns einziehen, ohne die bisherigen Bewohner zu gefährden. Das gibt es bei uns durchaus. Wir haben da Konzepte überlegt, dass wir bestimmte Quarantänebereiche haben, in denen die Bewohner zuerst einziehen, bevor sie dann in den anderen Bereich kommen. Mhm. Ja, das haben wir schon. Das haben wir aber auch schon vor der Verordnung getan.
Ja, da würde ich dann gleich nochmal in eine Frage zu kommen. Die Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus ist ja nach wie vor gegeben. Sie betreuen in der Altenpflege Menschen, die zu den besonders gefährdeten Personen während der Pandemie gehören. Wie schützen Sie das Pflegepersonal und die Bewohner denn vor der Ansteckung?
Wir schützen die auf ganz unterschiedliche Weise. Erstmal schützen wir sowohl die Mitarbeiter als auch die Bewohner dadurch, dass wir ganz viel im Bereich der Hygiene nochmal verbessert haben, dass wir ganz viel Händedesinfektionsmittel überall verteilt haben. Unsere Mitarbeiter tragen Mundschutz, Mitarbeiter aller Bereiche. Und das Wichtigste ist aber eigentlich, dass wir unsere Einrichtung für alle Menschen, die von extern kommen, quasi geschlossen haben. Also wir versuchen, die Kontakte oder die Besuche in unserer Einrichtung auf das Minimalste zu reduzieren. Unsere Türen sind quasi geschlossen, sodass man nicht reinkommt, ohne zu klingeln. Die Speisenversorgung wird vor der Tür abgestellt und wir holen die dann an der Tür ab, genauso wie Dinge für die Bewohner, Materiallieferung und alles. Wir versuchen einfach, die Kontakte so gering wie möglich zu halten und auch die, sage ich jetzt mal, die fremden Personen in Anführungsstrichen so weit wie möglich aus der Einrichtung zu halten.
Was für die Bewohner ja sicherlich nicht ganz einfach zu ertragen ist. Da würde ich dann gleich noch zukommen zu diesem Aspekt. Nochmal zu dem Schutz des Pflegepersonals. Tragen da wirklich alle Pfleger stets die Atemmaske? Ist das realistisch? Weil ich stelle mir die Pflegearbeit auch im körperlichen Sinne sehr anstrengend vor. Jetzt ist es warm, man hat den Stoff vor dem Mund. Das wird also konsequent so durchgehalten.
Ja. Also wir unterscheiden das jetzt noch, weil wir ja auch einen Engpass bezüglich der Schutzausrüstung haben, dass die Mitarbeiter der Pflege tatsächlich, sage ich jetzt mal, die klinischen Atemmasken tragen, also nicht diese FFP2-Masken, sondern den normalen Mund- und Nasenschutz. Und dass jetzt die unterstützenden Bereiche, wie zum Beispiel wir in der Verwaltung oder auch die Haustechnik, selbstgenähte Mund- und Nasenschutz tragen. Aber die Mitarbeiter, die hier in der Einrichtung sind, haben, sobald sie die Tür zur Einrichtung aufmachen, ist sozusagen ein Tisch, da steht halt der Mundschutz bereit, es muss sich die Hände desinfiziert werden, Mundschutz wird aufgesetzt, Hände wieder desinfiziert und wenn man die Einrichtung verlässt, das Gleiche, nur umgekehrt, also Desinfektion, Mundschutz ab, desinfizieren und die Einrichtung verlassen, sodass jeder, der bei uns unterwegs ist, einen Mundschutz trägt.
Also ein richtig gehendes Schleusensystem, was Sie da entwickelt haben. Die Bewohner, tragen die dann auch Mundschutz oder sind die ohne unterwegs?
Nein, die sind ohne unterwegs. Ohne.
Befinden sich die Bewohner in den stationären Einrichtungen alle in Isolation? Sprich, sind die in ihrem Zimmer oder können sich die Bewohner innerhalb des Hauses frei bewegen?
Die Bewohner können sich grundsätzlich innerhalb des Hauses frei bewegen. Mhm. Wobei wir ja noch die Besonderheit haben, dass wir im Haus an der Jüch, sage ich jetzt mal einfach nur in Anführungsstrichen ältere Menschen wohnen und im Haus Quirlsberg wohnen ausschließlich demenziell erkrankte Menschen. Das ist nochmal eine ganz andere Schwierigkeit, diese Menschen sozusagen an ihrer Mobilität zu hindern oder ihnen das zu erklären, warum sie nicht durch die Einrichtung laufen sollten, als im Haus an der Jüch. Im Haus an der Jüch ist es so, dass die Bewohner sich durchaus über die Etagen und sowas bewegen können, so wie sie wollen. Sie sind nicht in ihrer Freiheit oder in ihrer Bewegung eingeschränkt, nein.
Also per Definition ist das eine Hausgemeinschaft, die sich dann untereinander treffen kann.
Genau, wir haben das Wohngruppenkonzept und die sind dann da so unterwegs, wie sie das wollen. Mhm. Was wir nicht mehr machen, das sind bereichsübergreifende Angebote. Also wir führen keine, es gibt leider keine Gottesdienste mehr oder Angebote für die Bewohner, die mehrere Wohnbereiche gleichzeitig besuchen können, sondern das trennen wir alles auf die einzelnen Etagen auf, sodass auch der Kontakt zwischen den einzelnen Etagen auf das Minimum minimiert wird. Ja.
Gemäß Corona-Schutzverordnung können Kantinen zur Versorgung der Bewohner ausnahmsweise geöffnet werden. Ich weiß, dass Sie so Speisesäle haben, wo sich die Bewohner dann für die Mahlzeiten treffen. Wie handhaben Sie das jetzt in Ihren Einrichtungen?
Also wir haben hier bei uns in den Einrichtungen, da wir ja diese Wohngruppen haben, Wohngruppenräume, die auch ganz normal weiterhin benutzt werden können. Wir haben ja hier keine eigene Küche oder keine eigene Speisenproduktion, sondern wir werden ja beliefert. Das wird sozusagen, wie ich das gerade schon erzählt habe, vor der Eingangstür abgegeben und dann von uns abgeholt. Aber die Bewohner sitzen ganz normal in ihren Wohnbereichen und nehmen das Essen ein, wobei wir darauf geachtet haben, dass die Bewohner halt weiter auseinandersitzen. Und nicht mehr so eng, wie sie es vielleicht vorher mal getan haben und auch gewohnt sind, sondern da gucken wir schon. Aber sonst essen sie in einem ganz normalen Bereich.
Ganz normal. Also ist da auch ein sozialer Kontakt möglich. Gemäß dieser Verordnung dürfen Bewohner die Einrichtung in Begleitung eines weiteren Bewohners oder Mitarbeiters verlassen. Wird das für Spaziergänge genutzt?
Nein, das machen wir nicht, weil uns die Gefahr einfach zu groß ist.
In den Diakoniestationen und den Wohngruppen wird der Ansteckungsschutz vielleicht noch ein bisschen schwieriger sein. Wenn ich das richtig verstanden habe, sind die betreuten Personen da nur tagsüber und kehren dann abends wieder nach Hause in ihre Wohnung zurück. Wie gehen Sie bei diesen offenen Angeboten mit dem Schutz vor Ansteckung um?
Das kann ich Ihnen jetzt gar nicht sagen, weil wir jetzt hier keine ambulante Wohngemeinschaft haben. Mhm. Das, was wir bis vor einigen Wochen hatten, war eine Tagespflege. Die haben wir geschlossen, um da keine weiteren Kontaktmöglichkeiten zu geben. Und das war ja auch eine Anordnung des Landes, die zu schließen. Wir hatten uns 3 Tage vorher schon dazu entschlossen, die Tagespflege nicht mehr zu öffnen, um sozusagen da die Kontakte einzuschränken.
Wir haben schon über das Schutzmaterial gesprochen, Atemmasken und Desinfektionsmittel. Wie ist denn da die Ausstattung mit dem Schutzmaterial? Die ist ja auch immer wieder ein Thema in den Medien. Haben Sie genügend Material zum Selbst- und Fremdschutz? Atemmasken, Handschuhe, eventuell auch Kittel? Und wie sieht es bei den Desinfektionsmitteln aus? Sind Sie da gut ausgestattet?
Die Frage ist ja, was heißt gut ausgestattet? Wir sind jetzt so ausgestattet, dass wir jetzt noch nicht das Problem hatten, dass uns etwas fehlt. Problematisch ist im Moment die Versorgung von Schutzkitteln, weil die gibt es im Moment nicht mehr zu kaufen. Atemmasken haben wir im Moment eigentlich ausreichend. Wobei wir ja auch noch nicht diese FFP2 und FFP3-Masken benutzen mussten, weil wir, wie gesagt, noch keinen Corona-Fall haben. Wobei wir natürlich auch versuchen, das so viel wie möglich einzusparen. Ne? Es ist bei uns aber auch so, dass wir sicherlich den Vorteil haben, dass wir zum Evangelischen Krankenhaus Bergisch Gladbach gehören und da vielleicht noch andere Möglichkeiten haben als manche andere Senioreneinrichtungen. Ich weiß von Kollegen, dass die in anderen Einrichtungen nichts haben und auch nichts bekommen können. Mhm. Ich denke mal, das ist jetzt unser individueller Vorteil, dass wir das Krankenhaus im Rücken haben, wo dann vielleicht auch noch andere Beschaffungswege schon bekannt sind oder andere Lieferanten bestehen, die jetzt andere Senioreneinrichtungen, die solitär für sich sind, nicht so haben. Also wir haben bis dato noch nicht das Problem, wobei auch viele, man glaubt gar nicht, wie viele Leute auf einmal für uns die Masken nähen. Ne? Also es ist so eine Hilfsbereitschaft, unsere Ehrenamtlichen, die nähen. Wir hatten heute Besuch vom Islamischen Kulturverein, die haben was für unsere Mitarbeiter vorbeigebracht. Die haben auch gesagt, hier, wir haben ganz viele Masken für Sie, wenn Sie noch was brauchen, sagen Sie Bescheid. Also was da so für so eine Energie entsteht und eine Hilfsbereitschaft, das ist echt schon beeindruckend.
Schauen wir uns mal den Worst Case an, wenn sich ein Bewohner tatsächlich mit oder ein Pfleger mit Corona infizieren sollte. Haben Sie Pläne dafür, wie dann vorzugehen ist? Könnte das bis hin zur Schließung einer Einrichtung gehen oder Ihrer Einrichtung gehen?
Das kann man ja nicht so, das weiß, glaube ich, keiner, was das dann in dem Moment für Folgen hat. Wir haben natürlich Pläne dafür, was passiert, wenn ein Bewohner infiziert ist. Mhm. Wir haben für uns Isolationsbereiche überlegt, in die der Bewohner dann sofort verlegt wird, wo er dann auch keinen Kontakt zu anderen Bewohnern hat. Die Bereiche gibt es, die sind auch entsprechend schon ausgestattet, dass sobald ein Befund vorliegt, der sofort umziehen kann. Kontaktlisten von den Mitarbeitern, die im Haus sind, damit, falls irgendwo eine Infektion auftritt, man sofort auch gucken kann, mit wem hatte der Kontakt, um da entsprechende Isolation oder Quarantäne zu verordnen. Da sind wir, glaube ich, eigentlich ganz gut vorbereitet. Aber in welchem Ausmaß das dann ist, was man ja auch heutzutage in den Medien hört, ich glaube, da kann man sich bis ins kleinste Detail, kann man sich da, glaube ich, nicht drauf vorbereiten.
Ja, also es ist hin und wieder die Rede von Ketteninfektionen, wo dann 30, 40 Bewohner sich infiziert haben. Das ist dann eine ganz andere Situation, als wenn es um einen Einzelfall geht. Sie hatten eingangs schon das Schleusensystem fürs Pflegepersonal geschildert, das Prozedere, wenn man die Einrichtung betritt, das Prozedere, wenn man die Einrichtung wieder verlässt. Es kam speziell um Ostern herum auch mal der Vorschlag auf, Besuchern über diese Reinigungsschleusen den Zugang zu ermöglichen, damit ein Besuch der Verwandten möglich ist. Ist das eine Vorgehensweise oder ein Vorschlag, den Sie für praktikabel halten?
Nein. Für uns ist einfach die Gefahr, dass von außen der Virus zu uns in die Einrichtung gebracht wird, viel zu groß. Also unser oberstes Ziel ist es, das zu verhindern. Mhm. Und wenn wir die Türen öffnen, auch nur jetzt für Ostern oder sonstige Feiertage, dann ist da Tor und Tür offen. Und nein, so schlimm das auch ist, aber das ist die einzige Möglichkeit, um unsere Bewohner zu schützen, um uns auch zu schützen, ja. Und das ist das, was wir in jedem Fall verhindern.
Gleichwohl sehen die Regularien ja so eine gewisse Ausnahmen vor. Also die Regeln für stationäre Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen, Besuche sind untersagt. Aber die Einrichtungsleitung kann Ausnahmen unter Schutzmaßnahmen und nach Hygieneunterweisung zulassen, wenn es, ich muss jetzt zitieren, medizinisch oder ethisch-sozial geboten ist. Werden diese Ausnahmeregeln in Anspruch genommen und wenn ja, wie häufig?
Das machen wir schon. Das machen wir, wenn sich abzeichnet, dass sich ein Bewohner von uns verabschiedet. Dann machen wir da eine Ausnahme. Das sind aber aktuell, sind es, glaube ich, 2 Bewohner, bei denen das ist. Da erlauben wir dann, dass eine Person zu Besuch kommen kann. Die werden dann von unseren Mitarbeitern an der Tür abgeholt. Die werden mit Schutzausrüstung versorgt und mit den Hygienevorschriften. Die werden von den Mitarbeitern in das jeweilige Zimmer begleitet und halten sich auch nur in dem Zimmer auf und werden hinterher auch wieder mit zur Tür gebracht. Das machen wir schon, ne? Aber natürlich auch in einem ganz abgespeckten Rahmen.
Ja. Ja. Um es klarzustellen, mit Verabschiedung meinen Sie, wenn ein Sterbefall sich ankündigt?
Ja.
Genau. Sie betreiben auch Einrichtungen für Demenzkranke. Wie funktioniert das da mit der Aufklärung, mit der Information über die Schutzmaßnahmen, die zu treffen sind? Ist das überhaupt machbar oder welche Hilfskonstrukte nutzen Sie dann, um auch da vor Ansteckungen zu schützen?
Also in unserem Haus Quilsberg, wo ja die Demenzmenschen wohnen, ist das ganz schwierig. Mhm. Also die Bewohner verstehen das gar nicht. Die verstehen nicht, was passiert. Die verstehen nicht, warum keiner mehr zu Besuch kommt. Die verstehen auch nicht, dass sie in ihrem Bereich bleiben sollen. Das ist für die Bewohner, ist das wirklich, wirklich schlimm. Also die ziehen sich, man merkt das auch richtig, die ziehen sich auch richtig in sich zurück. Die kapseln sich ab, die kommen damit gar nicht klar. Also das ist richtig, richtig traurig, wenn man das so sieht. Wir haben ja jetzt seit Anfang der Woche die Möglichkeit, dass unsere Bewohner mit den Angehörigen skypen können, quasi via PC sehen können, aber das ist ja für demenziell erkrankte Menschen auch nicht so einfach zu verstehen. Das ist also schon traurig, ja.
Man kann sicherlich auch nicht alle Probleme lösen, im Sinne, dass es für alle okay ist, sondern bestimmte Dinge muss man dann auch an der Stelle einfach aushalten.
Ja, und da ist dann noch die Frage, wenn sich da jemand tatsächlich infiziert, ist das dann auch noch mal was anderes.
Sie haben eine Möglichkeit für Videotelefonie eingerichtet, dass die Bewohner mit ihren Angehörigen, Freunden über Videotelefonie sprechen können. Wie stark wird das genutzt?
Also wir haben das jetzt seit Anfang der Woche. Es wird schon täglich genutzt. Das wird dann begleitet von den Mitarbeitern vom sozialen Dienst, die sozusagen dann sich um das Technische kümmern und dem Bewohner zeigen, wie es geht und wie es funktioniert. Ich denke mal, wir müssen das jetzt einfach nur mehr kommunizieren und dann wird das sicherlich auch mehr genutzt. Also ich glaube, jetzt haben vielleicht 1-2 Skype-Gespräche pro Tag stattgefunden, aber das kann und wird sicherlich noch mehr werden. Ja.
Wie ist das Feedback derjenigen, die das schon nutzen? Sind die froh darüber? Ist es eine komische Situation, seine Lieben auf einmal auf dem Bildschirm zu sehen oder was kommt da zurück?
Ja, es ist schon komisch. Manche sind jetzt auch noch nicht so technikaffin, unsere Bewohner. Für die ist das ganz, ganz komisch, aber die finden das natürlich toll, da jemanden zu sehen aus der Familie. Ne? Es sind noch Angehörige, die kommen und stehen unten am Fenster und unterhalten sich dann übers Fenster. Das passiert auch schon.
Welche Angebote können die Bewohner denn sonst noch nutzen, um während der Isolation die Zeit einfach zu gestalten? Und steigt da für sie in der Pflege der Betreuungsbedarf?
Was machen unsere Bewohner jetzt in der Zeit? Da muss man auch ganz klar differenzieren zwischen den beiden Einrichtungen. Also im Haus an der Jüch sind die Bewohner richtig engagiert bei der Sache. Die sind aber, natürlich finden sie die Situation nicht schön und wollen auch, dass es wieder so wird wie vorher. Aber auf der anderen Seite sind sie total dabei, um zu überlegen, was kann ich machen oder was gibt es für andere Dinge. Ne? Wir haben ja so eine Aktion gestartet, auch über so einen Aufruf über das Internet, schreibt uns. Und wir haben ganz viel tolle Post bekommen von Menschen, die unsere Bewohner gar nicht kennen. Und das hat unsere Bewohner so gefreut. Und die sind jetzt dabei zu überlegen, zurückzuschreiben und ja, die sind da ganz anders mit gedanklich mit dabei. Wir machen halt auch einfach jetzt viel mehr einfach im kleineren Kreis. Wir machen jetzt unseren Gottesdienst selbst, ne, und die Bewohner gestalten den Gottesdienst mit. Das sind einfach ganz andere Herausforderungen, als es das noch war vor Corona, sage ich jetzt mal jetzt. Ja. Ne? Manche blühen da richtig auf und werden richtig aktiv und überlegen sich tolle Sachen. Jetzt ist ja zum Beispiel dieses Thema mit Steine bemalen, das ist ja jetzt auch gerade so ganz, ganz aktuell. Und unsere Bewohner haben jetzt überlegt, warum sollen die Leute die Steine zu uns bringen? Sondern wir malen jetzt selber Steine. Unsere Bewohner bemalen jetzt Steine, die legen wir vor die Tür, dass sich jeder da einen Stein mitnehmen kann. Also das Ganze nochmal umdrehen. Und das war auch eine Idee, die von unserem Bewohner gekommen ist. Also es ist echt schon ja auch gut zu sehen, wie sich das so ändern kann und wie man nicht resigniert, weil jetzt alles so ist, wie es ist, sondern dass man guckt, was man daraus machen kann.
Werden die Angebote zur psychiatrischen Betreuung in der Zeit aktuell stärker wahrgenommen?
Eigentlich nicht. Nee. Sie haben ja auch gerade noch gefragt mit den Mitarbeitern, ne? Ob das hatten Sie doch, glaube ich, gerade gefragt.
In puncto Betreuungsbedarf, ja.
Also der Betreuungsbedarf bei den Mitarbeitern ist jetzt nicht mehr geworden als vorher. Es ist einfach nur, die Mitarbeiter, also sie haben halt Angst, dass sie diejenigen, die hier unsere Bewohner infizieren könnten, weil sie es ja die einzigen sind. Also die psychische Belastung der Mitarbeiter ist schon größer geworden. Ne? Natürlich auch, wir müssen ja Bewohner, die bei uns neu einziehen, die kommen ja erstmal in Quarantäne, 14 Tage. Das heißt natürlich auch, jedes Mal, wenn ich den Bewohner versorge, Schutzkleidung anziehen. Nicht nur Mund- und Nasenschutz, sondern auch Kittel anziehen. Das belastet die natürlich schon. Also Sie hatten ja auch gerade danach schon gefragt. Das ist natürlich, das kostet halt auch mehr Zeit. Anziehen, ausziehen, das ist eher die Belastung. Nicht, dass jetzt die Pflege und Betreuung bei den Bewohnern mehr geworden ist, sondern einfach die äußeren Umstände. Also das ist echt toll zu sehen, wie die Mitarbeiter auch in so einer Situation, wie die mit an einem Strang ziehen und wie die mitmachen und wie die sich auch für ihre Bewohner einsetzen. Und das ist so eine ganze Dynamik, die sich hier bei uns in der Einrichtung entwickelt hat. Das ist richtig toll. Auch so diese Kontrolle untereinander. Wenn da mal jemand ist, der seinen Mundschutz gerade nicht richtig auf hat, da wird sofort gesagt, hier, ne, guck mal, wie du deinen Mundschutz aufsetzt. Da achtet jeder auf den anderen und das ist echt schon toll zu sehen.
Dann kommen wir mal zu der Belastung für das Pflegepersonal. Sie sagten schon, das ist aufgrund des Zeitfaktors höher, aufgrund der Quarantänesituation mit Ankleiden, Auskleiden, da die Belastung höher. Wie reagieren Sie jetzt auf diese Zusatzbelastung? Wird da zum Beispiel der Pflegeschlüssel erhöht, mehr Personal für eine Wohneinheit eingesetzt?
Grundsätzlich berechnet sich der Personaleinsatz ja entsprechend des Pflegeschlüssels und des Pflegegrades der Bewohner. Sicherlich ist der Aufwand für einige Bewohner größer geworden, aber es ist auch so, dass wir im Moment freie Plätze in der Einrichtung haben. Ja, ich glaube, es besteht eine gewisse Angst, in eine Pflegeeinrichtung zu ziehen im Moment, weil ja viel davon auch gesprochen wird. Ein Drittel der Toten kommen aus Senioreneinrichtungen und da ist ja im Moment einfach nicht so eine große Anfrage da, dass wir einfach keine Vollbelegung haben im Moment und so gleicht sich das mit unseren Mitarbeitern im Moment noch aus. Mhm. Aber klar, wenn sich der Aufwand erhöht, da werden wir auf jeden Fall auch da personalmäßig reagieren müssen.
Die Pflegekräfte sollen, so war es in den Medien zu lesen, eine Prämie für ihren Einsatz bekommen. Im Gespräch waren da zum Beispiel 1500 Euro. Gilt das auch für Ihr Haus?
Grundsätzlich wird das auch für unser Haus gelten. Wir haben ja einen Tarifvertrag. Ich weiß aber nicht genau, wie das jetzt konkret sein soll. Ich würde das auf jeden Fall nur unterstützen und befürworten, dass es da irgendeine Form der Anerkennung für die Mitarbeiter gibt. Und mein Wunsch wäre es auch, dass das auch über die Zeit hinausgeht. Die Wertschätzung gegenüber des Pflegeberufes einfach ein anderer wird. Dass man vielleicht einfach jetzt nochmal gemerkt hat, wie wichtig der Beruf ist. Und dass sich das auch einfach weiter fortführt, das würde ich mir sehr wünschen, ja.
Da gibt's ja diese arg strapazierte Vokabel von der Systemrelevanz, die würden Sie aber da auch jetzt tatsächlich unterschreiben.
Auf jeden Fall. Es gibt ja jetzt auch diese Unentbehrlichkeitserklärung, die man ja braucht, zum Beispiel, um ja die Kinder in die Notbetreuung schicken zu können. Und alleine dieses Wort Unentbehrlichkeitsbescheinigung finde ich einfach ein tolles Wort, was eigentlich nicht nur jetzt in dieser Zeit mal ausgesprochen werden müsste, sondern öfters. Menschen, die hier bei uns arbeiten und sich um die Bewohner kümmern, dass die einfach unentbehrlich sind für alle.
Sie sagten eben bereits, es gäbe freie Kapazitäten, weil jetzt nicht unbedingt jeder ins Einrichtung möchte. Es gibt aber auch, soweit ich weiß, auch noch einen Aufnahmestopp für Pflegeheime. Führt das auch dazu, dass es eine Unterbelegung gibt? Bekommen Sie eine Rückmeldung von potenziellen Kunden für dieses Verfahren, für das Moratorium?
Also einen Aufnahmestopp kenne ich jetzt für uns nicht. Es gibt natürlich ein anderes Verfahren, was jetzt wie eine Aufnahme in eine vollstationäre Einrichtung erfolgen muss. Wir können für uns sagen, dass wir hier die Möglichkeiten haben, neu einziehende Bewohner in einen Quarantänebereich unterzubringen. Das können aber nicht alle Einrichtungen. Das heißt, die Bewohner müssen dann in eine Quarantäneeinrichtung für 14 Tage, bevor sie in die eigentliche Einrichtung ziehen können.
Ja.
Das schon. Aber einen Aufnahmestopp gibt es jetzt für uns?
Gibt es nicht.
Weil ich das weiß nicht.
Nee. Okay. Wie sieht das dann aus? Also ich interessiere mich für einen Platz. Man wird sich einig und dann rolle ich an, komme dann für 14 Tage in ein spezielles Zimmer. Und Sie haben da vor Ort auch schon tatsächlich Kapazitäten für. Sie müssen also nicht auf einen Kreis ausweichen, wo ich gehört habe, dort gäbe es auch für diese Fälle Quarantänemöglichkeiten.
Genau, da müssen wir jetzt wieder zwischen den beiden Einrichtungen unterscheiden. Also im Haus an der Jüch, im Quarantänebereich hier bei uns selber in der Einrichtung. Für das Haus Quilsberg haben wir die nicht, beziehungsweise nur beschränkt. Und da müsste man dann, also sozusagen kommt der Interessent, kommt mit uns, mit unserem Aufnahmebüro ins Gespräch und man wird sich einig und sagt, ja, wir kommen zu Ihnen. Und dann würde man sozusagen Kontakt mit dem Kreis aufnehmen. Da gibt es eine bestimmte Stelle, die sich um diese Quarantäneunterkunft kümmert. Mhm. Und die würde sich dann darum kümmern, dass derjenige in diese Quarantäneeinrichtung kommt, dass dann vor Ende der Ablauf der 2 Wochen noch ein Abstrich gemacht wird, ob derjenige mit dem Virus infiziert ist oder nicht. Und dann kommt er zu uns in die Einrichtung und dann ganz normal in sein Zimmer.
Was geschähe denn jetzt so ein Worst-Case-Szenario, wenn innerhalb dieser Quarantäne festgestellt würde, es geht jetzt nicht, es ist tatsächlich eine Infektion vorhanden? Aber auf der anderen Seite der Interessent oder die Interessentin ein selbstständiges Leben zu Hause gar nicht mehr durchführen könnte, wo also wirklich ein dringender Bedarf an der Betreuung in der Senioreneinrichtung gegeben ist. Was würden Sie dann machen?
Also dann kann ich nur sagen, dann kommt er auf jeden Fall nicht in die vollstationäre Einrichtung zu uns. Ich würde jetzt einfach mal vermuten, dass er in der Quarantäneinrichtung bleibt, solange die Symptome noch so sind, dass er in der Einrichtung bleiben kann. Und wenn es sich dann ganz schwer entwickelt, müsste er dann zur Not ins Krankenhaus gehen. Aber das sind so Fragen, die müsste man sicherlich an den Arbeitskreis dieser Quarantäneeinrichtung vom Kreis richten. Denn die ja sozusagen da federführend, was da Bewegung der Bewohner zwischen den einzelnen Einrichtungen angeht.
Ich komme dann zu meinen letzten beiden Fragen. Was raten Sie den Verwandten, Freunden, Bekannten Ihrer Bewohner? Wie können diese aus der Distanz heraus den Anwohnern helfen, gut mit der Isolation klarzukommen? Sie hatten schon einige Beispiele genannt. Gibt es da darüber hinaus noch Möglichkeiten? Was würden Sie raten?
Am besten ist es einfach zu schreiben. Das haben die Bewohner in der Hand, das können die Bewohner sich öfters angucken, das haben sie einfach bei sich. Also das ist, glaube ich, das, worüber die Bewohner sich hier auch am meisten freuen. Das zeigen sie sich untereinander und da wird drüber gesprochen und da kann man mit umgehen, da kann man drauf antworten, da kann man zurückschreiben. Also das ist, glaube ich, das, was die Bewohner am schönsten finden. Natürlich auch jetzt mit einigen, mit den Bewohnern, die es noch können, ist zu skypen, zu telefonieren. Das ist, glaube ich, das, was im Moment noch geht oder was vorbeibringen. Also ne, die Angehörigen können ja auch was vorbeibringen. Sie können nur nicht selbst die Einrichtung betreten. Wenn sie eine Überraschung vorbeibringen und unseren Mitarbeitern dann mit auf den Wohnbereich geben. Also ich glaube, da freuen sich die Bewohner eigentlich über alles.
Ein Buch, was zum Knabbern, ja. Ein Foto von den Enkelkindern, was auch immer.
Ja,
okay, das sind gute Ratschläge. Ganz zum Schluss, welche Schlüsse ziehen Sie als Einrichtungsleiterin aus der Erfahrung mit der Pandemie für die künftige Organisation Ihrer Einrichtung? Können Sie das schon absehen, dass man da vielleicht ein paar Stellschrauben drehen muss?
Also was wir ganz konkret für uns mitnehmen, ist, dass wir zum Thema Schutz einfach auch ein bisschen mehr Schutzausrüstung zukünftig in unserer Einrichtung haben werden. Wir sind eigentlich, was das ganze Thema Konzepte und Standards angeht, Umgang mit solchen Situationen, sind wir eigentlich gut vorbereitet. Und das haben wir auch jetzt gemerkt. Wir haben Konzepte, wie gehe ich mit solchen Fällen um? Wie gehe ich mit infizierten Bewohnern um? Das ist eigentlich alles bei uns bekannt und auch erarbeitet. Natürlich wurde das jetzt die konkrete Situation nochmal überarbeitet, aber so die Grundfeste, das haben wir eigentlich. Ja, das nehmen wir eigentlich als Positives mit, dass wir einfach tolle Unterstützung bekommen von unseren Mitarbeitern und von vielen Ehrenamtlichen und Menschen, die uns und unseren Mitarbeitern und Bewohnern was zukommen lassen. Was ich aber auch noch verbesserungswürdig finde oder was ich mir wünschen würde, dass es, sollte es hoffentlich nicht nochmal zu so einem Fall kommen, ist einfach so die Abstimmung untereinander, beispielsweise mit den Kommunen oder mit dem Kreis. Wie gehe ich mit solchen Situationen um? Ich bin auch Sprecherin vom Arbeitskreis der frei gemeinnützigen Einrichtungen, der Senioreneinrichtungen hier im Rheinisch-Bergischen Kreis. Und wir hätten uns manchmal einfach gewünscht, dass bevor irgendwelche Vorgaben gemacht werden, einfach mal mit uns gesprochen wird. Wie ist das vor Ort umzusetzen? So zum Beispiel die Frage, die Sie gerade gestellt haben. Was ist, wenn jemand in der Quarantäne auf einmal infiziert ist? Wie geht man damit um? Oder viele Fragen waren für uns einfach am Anfang nicht klar. Es war aber auch keine Möglichkeit da, sich darüber auszutauschen. Das wäre einfach, glaube ich, so ein Wunsch auch für die Zukunft, dass man da einfach sich an einen Tisch oder an einen virtuellen Tisch setzt und mit den Mitarbeitern oder mit den Menschen in der Praxis vor Ort nochmal spricht, ne, ist es für viele ja auch eine neue Situation und man weiß nicht, wie man mit vielen Dingen umgehen soll oder muss oder kann. Aber ich denke mal so, da dieser kollegiale Austausch untereinander auf einer fachlichen Ebene, das würde ich mir, glaube ich, für mich und für meine Kollegen in diesem Beruf das nächste Mal einfach wünschen.
Ja, das ist gut, dass Sie das ansprechen. Da nochmal die Nachfrage, also es gibt keine Instanz, in der die Belange der Senioreneinrichtungen jetzt tatsächlich in Planungen und Vorgaben einfließen könnten, auch nicht zum Beispiel in den Krisenstab, der ja im Kreistag.
Also für uns ist der Ansprechpartner die Heimaufsicht. Und da bekommen wir auch täglich Schreiben, aber so, dass man vorher einfach mal sagt, das sind unsere Ideen, was halten Sie davon?
Das ist eine Konsultation.
Ja, genau, so einfach so ein kollegialer Austausch. Ich weiß, dass das zum Beispiel im Bereich der Krankenhäuser, da sitzt man jeden Morgen zusammen und telefoniert miteinander. Und das findet halt bei uns für die Senioreneinrichtungen, für die Altenpflege, findet das halt gar nicht statt. Sie hat bis dato noch nicht so stattgefunden. Wir helfen, wo es geht. Wir unterstützen sie, wo es geht. Denn auch der Kreis hat natürlich da Herausforderungen vor der Brust, die sie vorher nicht kannten. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass man einfach viel mehr kollegial da untereinander sich austauscht.
Ja. Das war Frau Schulte-Mantel, Einrichtungsleitung in der EVK Altenpflege mit den beiden Senioreneinrichtungen Haus an der Jüch und Haus Kürzberg. Frau Schulte-Mantel, ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch.
Ja, gerne. Ich danke Ihnen auch.
Das war 30 Minuten mit. Der Podcast des Bürgerportals zu wichtigen Themen der Corona-Krise. Wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie an redaktion@in-gl.de. Bleiben Sie gesund und neugierig.